Also man kann sich ausprobieren, man darf eigene Ideen auch zügig mit einbringen. Wenn wir neue Piloten starten oder neue Prozesse gehen, dann ist das ein sehr zügiger Prozess, der da stattfindet. Man hat eine hohe Eigenverantwortung, kann viel Feedback auch zurückspielen, was im besten Fall natürlich dann auch dazu beiträgt, dass sich gewisse Prozesse oder Programme auch verbessern. Und ja, das liebe ich einfach, dass man sich da ein Stück weit ausleben kann und dass nicht immer alles, also sag ich mal, tagelang oder monatelang durchdacht wird, bevor man neue Wege geht, sondern sie einfach geht und auch da dann lernen kann und sich selbst auch weiterentwickeln kann.
HMS. Und jetzt? Wie es nach der coolsten Medienhochschule Hamburgs weitergeht, erfahrt ihr hier im Podcast HMS. Und jetzt viel Spaß.
Hallo und herzlich willkommen zum Alumni-Podcast der Hamburg Media School. Ich bin Jessie und euer Host für diese Folge. Zusammen mit unserem kleinen Team interviewen wir ehemalige Studentinnen und Studenten, um euch die vielen und ganz verschiedenen Karrieremöglichkeiten nach einem HMS-Studium näher zu bringen. Ich freue mich sehr, unseren Gast für die heutige Folge vorstellen zu dürfen, Lisa Stirnal. Lisa hat 2013 ihren MBA-Abschluss an der HMS gemacht und arbeitet aktuell als New Business Sales Principal bei Google. In dieser Folge erfahrt ihr nicht nur, welche Herausforderungen es im schnelllebigen Sales-Bereich gibt und wie Lisa als Sales-Spezialistin Unternehmen hilft, international zu wachsen, sondern auch, wieso Flexibilität und eine hohe Eigenverantwortung bei Google besonders wichtig sind. Zudem haben wir uns über eine weitere Passion von Lisa unterhalten, dem Coaching. Das Thema Coaching verfolgt Lisa nicht nur im privaten Bereich, sondern auch beruflich. Neben ihrer Rolle als New Business Sales Principal ist Lisa nämlich auch als G2G-Coach tätig, also Googler-to-Googler-Coach. Wieso Coaching ein wichtiges Thema für Lisa ist und wieso sich am besten jeder einzelne von uns damit auseinandersetzen sollte, erfahrt ihr in dieser Folge. Viel Spaß beim Zuhören! Hallo Lisa, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast.
Ja, hallo Jessica, schönen guten Morgen.
Lisa, ich habe letztens auf LinkedIn gesehen, dass du dein 8-jähriges Jubiläum bei Google gerade gefeiert hast. Erstmal herzlichen Glückwunsch.
Ja, vielen, vielen Dank. Ich kann es manchmal selbst kaum glauben, dass ich schon so lange bei Google bin.
Ja, 8 Jahre ist schon eine lange, lange Zeit. Du arbeitest aktuell als New Business Sales Principal. Was kann ich mir denn darunter vorstellen?
Ja, ganz genau. Also erstmal nochmal vielen Dank, dass ich heute hier sein darf. Ich finde das echt großartig, dass ich auch Teil dieses HMS-Podcast sein darf und dass ich dich auch hier persönlich mal kennenlerne und wir uns sehen. Wir hatten ja viel Kontakt auch in der letzten Zeit. Und freue mich auf jeden Fall, heute dabei zu sein. Genau, also momentan ist es so, dass ich gar nicht im Job bin, sondern ich bin in Elternzeit. Ich bin ja vor 9 Monaten nochmal Mama geworden von einer kleinen Tochter, die heißt Torvi. Und es ist die kleinste bei uns in der Familie. Ich habe noch eine große Tochter, die heißt Zoe und ist 7 und geht schon zur Schule. Und deshalb bin ich jetzt momentan in Elternzeit. Und Ende Dezember werde ich aber wieder in den Job zurückkehren. Und das dann als, wie du schon gesagt hast, New Business Sales Principal. Und darauf freue ich mich auf jeden Fall auch schon wieder sehr.
Wie schön, einen herzlichen Glückwunsch nochmal zur Erweiterung der Familie.
Dankeschön. Auch wieder ganz spannend, das Family Business hier zu managen.
Ja, und wie war das für dich, der Sprung vom Vollzeitjob in die Elternzeit? Und wie bereitest du dich dann auch wieder in den Einstieg in den Vollzeitjob vor?
Ja, vielleicht nochmal zu deiner Vorfrage, was ich genau mache. Also das New Business Sales Team innerhalb von Google ist ein globales Team. Das ist für die Ansprache und Gewinnung von potenziellen neuen Werbetreibenden zuständig. Und wir sprechen eben genau die Unternehmen an, wo wir viel Potenzial für Wachstum sehen, dass die Kunden über unsere Produkte wachsen können. Also wir klären über Marketingprodukte auf von Google. Das reicht dann zum Beispiel über die YouTube-Videoanzeigen, klassische Suchmaschinen-Marketing, also die Suchanzeigen bis hin zu Display. Und da bin ich eben auch schon seit 8 Jahren in dem Team. Das ist, wie ich schon gesagt habe, globales Team. Also wir haben New Business Sales Teams in EMEA, wo ich natürlich Teil davon bin, vom deutschen Team. Die sitzen auch in Americas, in APAC. Also es ist wirklich die globale Maschine, der globale Motor eigentlich, sagen wir so, für das Wachstum, für das kontinuierliche Wachstum von Googles Anzeigen-Business. Und das macht super viel Spaß, sich da auch in der Rolle eben weiterzuentwickeln. Begonnen habe ich vor 8 Jahren als Business Acquisition Manager, also ganz klassische Akquise auch im Sales, und bin dann auch in der Rolle gewachsen und bin jetzt als Principal zuständig. Und man kann sich das eigentlich so vorstellen, dass es ja eigentlich eine gemischte Rolle ist. Also ich bin einmal im operativen Geschäft zuständig weiterhin, also in direktem Kontakt mit Kunden. Das heißt, ich spreche mit Kunden über Marketingstrategien, erstelle Businesspläne, schließe Business ab. Und auf der anderen Seite bin ich eben auch Lead. Das heißt, ich bin auch in einer verantwortungsvollen Rolle, sage ich mal so, also strategisch auf der Ebene in Form von Sicherstellung, dass wir unsere Targets erreichen. Ich erstelle Businesspläne, schaue mir Strategien an, wie wir uns eben auch als Pod dann auch weiterentwickeln können, und das macht unglaublich viel Spaß, genau. Ich habe ja schon das zweite Mal jetzt Elternzeit, und ich muss sagen, dass ich das auf jeden Fall sehr genieße. Also auch aus so einer Vollzeitstelle dann auch mal sich mal kurzzeitig wieder rauszuzoomen und sich auch voll mal auf die Familie konzentrieren zu können. Ich glaube, das ist eigentlich das Schönste daran, an dieser Elternzeit, dass ich sage, okay, diese Balance zu halten zwischen Job und Kind ist im Alltag doch manchmal auch echt herausfordernd. Und dass ich jetzt den Fokus wirklich nur mal auf die Kinder legen kann, das macht nicht nur Spaß und Freude, aber das bringt einfach auch ein bisschen mehr Ruhe und Gelassenheit auch zu Hause rein. Genau. Wie ich mich vorbereite auf den Wiedereinstieg, ich bin nach wie vor immer mal wieder auch aktiv, sage ich mal, in Form von, dass ich meine E-Mails lese. Also Google ist ja ein super schnelllebiges Unternehmen. Und da habe ich mir einfach auch angewöhnt, dass ich da ab und zu mal E-Mails checke, dass ich up to date bleibe. Ich bin im Austausch mit Kollegen, mit Management, dass ich da auch genau weiß, was momentan top of mind ist. Und das erleichtert mir auch, glaube ich, den Wiedereinstieg wieder.
Ist diese Schnelllebigkeit auch eine Eigenschaft, die du dann in deinem Berufsalltag gemerkt hast?
Ja, absolut. Also ich glaube auch, deshalb bin ich, glaube ich, so erfolgreich in meinem Job, weil ich das auch so ein Stück weit so liebe. Also gerade in dem Team New Business Sales sind die Sales Cycles deutlich kürzer als vielleicht bei Großkunden, wo neue Strategien halt gepitcht werden, die dann aber teilweise erst nach einem Jahr zum Tragen kommen. Und in dem Geschäft, in dem ich tätig bin, das ist sehr viel schnelllebiger. Und das ist eigentlich das, was ich auch immer sehr geliebt habe an dem Job, dass ich mit Kunden spreche und auch zügig das Business auf den Weg bringe und eben diese Abschlüsse auch mit begleite. Das heißt, ich spreche nicht nur Kunden an und begeistere sie und gewinne sie für Google, für unsere Marketingkanäle, sondern ich begleite dann auch die operative Umsetzung und monitore eigentlich auch dann den Erfolg der Kampagnen. Also es ist super schnelllebig, man muss das mögen. Ich glaube, sonst ist man auch nicht nur im Job falsch bei uns, sondern auch bei Google, weil es so ist, dass sich ständig auch Neuerungen auftun. Es ist ständig was Neues, Innovationen. Das, was heute eigentlich zählt, kann morgen schon ganz anders sein. Und das kann durchaus auch mal stressen und auch nerven. Also auch mich hat es ja manchmal auch schon auch gestresst, dass dann vielleicht wieder was Neues kam, wieder das Ruder rumgerissen wurde. Aber ich glaube, wenn man sich da flexibel hält im Kopf und sich darauf einstellt, dann kann das auch absolut Spaß machen, ja.
Ja, ich meine, 8 Jahre, vor 8 Jahren sah die Digitalisierung ja ganz, ganz anders aus.
Ja, absolut.
Was würdest du denn sagen, sind für Unternehmen die größten Herausforderungen, ja, in diesem Anzeigengeschäft ein Business aufzubauen und international zu wachsen?
Also das ist eine sehr interessante Frage. Und zwar habe ich ja vor 8 Jahren angefangen, da war die Welt tatsächlich ja auch noch ein bisschen anders. Auch die Google-Welt war anders. Also wenn wir da vielleicht mal anfangen, kann ich sagen, dass Google damals noch einen sehr viel deutlicheren Startup-Charakter hatte. Es waren Prozesse da oder eben auch nicht da, die deutlich schneller auch vorangingen, also interne Prozesse. Man konnte eigentlich viele Dinge auch einfach viel, viel einfacher auf den Weg bringen, als das heute der Fall ist. Da hat sich Google intern sehr, sehr viel getan. Google wird diesen Monat 25 Jahre. Also es ist ja auch schon ein sehr beständiges, sage ich fast schon, altes Unternehmen. Also als Startup kann man Google ja auch eigentlich überhaupt nicht mehr bezeichnen. Und das merkt man absolut. Also gerade ich in diesen 8 Jahren kann sagen, dass sich da intern unglaublich viel getan hat. Und das ist auch die interne Herausforderung, trotzdem auch innovativ zu bleiben und weiter auch auf dem Markt sich an die Kundenbedürfnisse anzupassen. Wenn man jetzt mal auf Unternehmensebene guckt, ist gerade das Thema Internationalisierung super spannend. Du hast es gerade auch genannt. Der Gedanke kam mir vor rund, ich glaube, 4 Jahren auch. Und zwar habe ich überlegt, okay, wo finde ich denn überhaupt noch Kunden, die sich für Google gewinnen lassen, für das Anzeigengeschäft? Das ist natürlich ein sehr gesättigter Markt. Ich bin für Deutschland zuständig. Und es war unglaublich schwer, so den nächsten, the next big thing sozusagen zu finden in Deutschland. Und da habe ich mich dann darauf spezialisiert, Unternehmen dafür zu begeistern, international aktiv zu werden. Also in Deutschland ansässige Unternehmen darf ich betreuen und denen eben auch das Potenzial zu zeigen, dass es hat, eben ja zu wachsen, international über die Grenzen hinaus. Corona und Ukraine-Krieg, Inflation, das alles hat es natürlich noch viel, viel spannender und wichtiger gemacht, für die Unternehmen zu wachsen. Und die größten Herausforderungen liegen einfach darin, sich erstmal dieser Welt zu öffnen. Ja, also Unternehmen haben, gerade die traditionellen, auch häufig familiengeführten Unternehmen, haben sich da sehr schwer auch teilweise getan, eben sich dem internationalen Business zu öffnen, sich mit den Marktbegebenheiten auseinanderzusetzen, Märkte zu analysieren. Die Zielgruppe kann komplett anders sein. Die Sprache ist häufig auch eine Herausforderung, wenn es um zum Beispiel Anzeigentexte geht. Also das sind alles so Herausforderungen neben Payment, Zölle, Versand, wenn man physische Produkte anbietet. Also klar, da gibt es super viele Herausforderungen, aber insgesamt ist das Potenzial, was diese Märkte oder dieser Export, die Internationalisierung angeht, auf jeden Fall da. Und das sollte man definitiv sich dafür auch öffnen.
Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, arbeitet dein Team mit Unternehmen direkt zusammen?
Ganz genau.
Wieso sollten sich Unternehmen dafür entscheiden, direkt mit dem Google-Team zusammenzuarbeiten, anstelle mit über eine Agentur zu gehen?
Ja, das ist natürlich, ich will jetzt auch nichts Falsches sagen, natürlich sind die Agenturen auch klasse und bieten super viel Unterstützung, eben auch entsprechende Kampagnen auf den Weg zu bringen. Es gibt ja auch ganz tolle Creative Agencies, die super Creative Strategien ja auch für Kunden beispielsweise zusammenstellen oder Kampagnen auf den Weg bringen, gar keine Frage. Aber mit Google direkt zusammenzuarbeiten, ich meine, wir sind ja wirklich up to date und wissen ganz genau, wie der Hase läuft, sage ich mal, unser Google-Business. Natürlich, dadurch, dass wir auch nur eine begrenzte Kapazität haben, können wir auch nicht jedem diese Direktbetreuung anbieten. Und das macht einem Kunden, oder das macht es natürlich auch so spannend für Kunden, eben Teil unseres Programms zu werden, also innerhalb von New Business Sales. Wir bieten ein Programm an, das ist eine Form der Direktbetreuung über die ersten Monate. Das können wir natürlich aber auch eben nur für Kunden machen, wo wir extrem Potenzial sehen und die auch ein gewisses Marketingbudget mitbringen, die dann in einer 1-zu-1-Betreuung hier bei uns unterkommen. Genau. Aber letztendlich, klar, man muss das von Fall zu Fall sehen. Es gibt auch mit Sicherheit durchaus sehr komplexe Fälle oder auch kleinere Kunden, die sind bei Agenturen auch super aufgehoben. Das ist gar keine Frage.
Wie geht ihr denn im Team mit Innovationen, aktuellen Innovationen wie ChatGPT? Aber ich bin mir sicher, im Google Sales Bereich gibt es auch einige Innovationen. Wie beeinflusst das euren Alltag?
Ja, ich hatte ja vorhin auch schon gesagt, dass man in der Google-Welt auf jeden Fall sehr flexibel sein muss, um dort eben auch erfolgreich arbeiten zu können. ChatGPT, klar, kam jetzt nicht so überraschend für uns. Google ist auch schon lange darauf vorbereitet. Wir haben auch das Google-interne KI, den KI-Chatbot Bard, der ja jetzt auch gelauncht wurde und auch in Deutschland auch verfügbar ist. Und im Endeffekt sehen wir das insgesamt positiv. Klar, wir müssen immer sicherstellen, dass wir auch unser eigenes Anzeigengeschäft sichern über die Google-Suchmaschine. Die ist natürlich auch über die Jahre sehr gewachsen. Dort gibt es immer mal Innovationen, immer mal neue Produkterweiterungen, die auch gerne von unseren Kunden genutzt werden. Und das ganze Thema AI, wie es jetzt auch in aller Munde ist, seit ChatGPT auch rausgekommen ist, ist natürlich ein Riesenpotenzial. Und auch intern wird es auch eher als Chance gesehen, als jetzt auch ein Risiko darzustellen. Also wir müssen da flexibel bleiben und uns auch darauf einstellen, dass es eben immer diese Innovation auch geben wird. Und da ist Google ja auch absoluter Vorreiter.
Findest du dann, also vielleicht auch für dich persönlich, mehr Google Bard als ChatGPT oder?
Ah. Nein, also definitiv. Ich nutze Google Bard auch, klar. Also es ist absolut hilfreich. Ich bin auch gerade dabei, eine eigene Webseite zu entwickeln und die ganzen Tools, die es da auch AI-seitig zur Verfügung oder die es dort eben gibt mittlerweile, die erleichtern einem das Leben ja auch, muss man ganz klar sagen. Also ich bin auf jeden Fall auch aktive Nutzerin. Klar, also auch die wettbewerbsseitigen Tools gucke ich mir natürlich an. Also im Endeffekt müssen wir natürlich auch über die anderen Produkte der Wettbewerber auch up-to-date sein. Sei es jetzt ChatGPT oder auch sales-seitig Amazon. Ne, was bietet Facebook an? Wie ist das marketing-seitig auf TikTok geregelt? Also das sind alles Themen, mit denen beschäftige ich mich im Job natürlich auch, um eben auch zu sehen, was sich am Markt tut. Und natürlich auch zu sehen, wie wir uns da positionieren sollten seitens Google.
Ja, Google Bard habe ich jetzt ehrlich gesagt noch nicht ausprobiert. Mhm. Ich glaube, ich hatte nur gelesen, dass es da noch nicht ganz klar war, ich glaube im Frühjahr diesen Jahres, ob es überhaupt in Deutschland ausgerollt wird oder nicht. Genau. Habt ihr da im Unternehmen, im Team irgendwas mitbekommen?
Also die meisten Innovationen, die starten auch als Pilotprojekte meistens in den USA. Das ist häufig so, der globale Rollout startet meistens USA-seitig und kommt dann ja nach und nach in andere Länder. In Deutschland gibt es Bard jetzt seit, ich glaube, Juli. Also das kannst du einfach googeln, dann kommst du rauf und dann kannst du das mal nutzen und kannst ja auch die Unterschiede zu ChatGPT auch einfach mal anschauen. Ist auf jeden Fall sehr spannend.
Werde ich machen. Wie groß ist denn dein Sales-Team?
Ja, also wir sind ja global aufgestellt in den verschiedenen Regionen. Wenn wir jetzt mal nur rein auf EMEA schauen, wir sind New Business Sales, also wir kürzen das immer NBS ab. NBS EMEA hat, ich glaube, so rund 100 Reps, nennen wir das, also Leute, die auch aktiv mit Kunden dann zusammenarbeiten. Deutschland hat ungefähr, ja, roundabout 20 Leute, Teammitglieder, die eben für den deutschen Markt zuständig sind. Und dann haben wir auch bei uns im Team auch noch Personen, die den Markt Österreich mit covern. Und ja, so groß ist ungefähr das Team bei uns. Das Besondere ist bei uns, dass wir das einzig lokale Team sind in EMEA, das in Hamburg sitzt, also in Country. Die gesamten anderen Teams sitzen alle in unserem Headquarter in Dublin.
Und dann organisatorisch, also du meintest ja, es ist auch ein internationales Geschäft, dann seid ihr wahrscheinlich auch viel im Austausch mit den anderen Teams.
Ja, ich glaube, es ist immer so ein bisschen individuell auch gesteuert. Also ich bin großer Fan davon, eben auch mal marktübergreifend sich auszutauschen, wenn man einfach viel lernen kann. Also im Endeffekt kann man von jedem viel lernen, also in verschiedensten Bereichen. Und da ist es natürlich dann auch sehr spannend, auch teilweise mal gemeinschaftlich an Kunden zu arbeiten. Ich hatte zum Beispiel Kunden, die saßen, sag ich mal, physisch, also Marketing, die Marketingleitung saß in, sagen wir mal, UK, ja, wollten dann nach Deutschland einsteigen in den deutschen Markt und da habe ich dann mit einem aus dem UK-Markt zusammengearbeitet. Das ist halt auch sehr spannend, dann lernt man auch gewisse andere Stile nochmal kennen und ergänzt sich im besten Fall und das habe ich auch sehr aktiv gemacht. Also es ist so ein bisschen selbstgesteuert, aber klar, wir tauschen uns natürlich aus. Wir haben Weekly Meetings auch auf EMEA-Ebene, wo wir Neuerungen vorstellen. Wir sind da sehr, sehr eng auch mit den anderen Teams auf übergeordneter Ebene, auch im Management. Und dann individuell ist das so ein bisschen selbstgesteuert.
Gibt es denn neben dem Attribut Schnelllebigkeit und Innovation noch weitere Attribute, die du jetzt Google zuschreiben würdest?
Also ich würde das so ein bisschen auf die Unternehmenskultur von Google auch münzen. Ich glaube, Googles Unternehmenskultur steht ja so kennt man es eigentlich für dieses Startup-Feeling, was jetzt nicht mehr ganz so aktiv ist, sage ich mal. Also dadurch, dass Google einfach 25 Jahre alt wird diesen Monat, ist das ein Stück weit auch verloren gegangen, ist doch etwas träger geworden. Dennoch ist es eigentlich noch ein Stück weit auch da. Was eigentlich auch damit reinspielt, ist so diese Selbstbestimmung. Wir haben außergewöhnliche Büroräumlichkeiten, so wie man das eigentlich auch kennt. Alles sehr farbenfroh und bunt. Wir haben einen starken Fokus auf Innovation und auch eine tolerierte Fehlerkultur. Und das alles macht eben auch, würde ich sagen, die Unternehmenskultur von Google aus. Und das ist auch ein Stück weit der Grund, warum ich so gerne für Google arbeite und auch immer noch da bin und auch da bleiben möchte. Und ja, insbesondere ist es auch das Miteinander. Also man lernt unglaublich viele interessante und inspirierende Persönlichkeiten bei Google auch intern kennen. Also nicht nur auf Kundenseite, sondern eben auch in den verschiedenen Teams. Und das ist etwas, was ich bei Google auch sehr liebe. Also man kann sich ausprobieren, man darf eigene Ideen auch zügig mit einbringen. Ja, also wenn wir neue Piloten starten oder neue Prozesse gehen, dann ist das ein sehr zügiger Prozess, der da stattfindet. Man hat eine hohe Eigenverantwortung, kann viel Feedback auch zurückspielen, was im besten Fall natürlich dann auch dazu beiträgt, dass sich gewisse Prozesse oder Programme auch verbessern. Und ja, das liebe ich einfach, dass man sich da ein Stück weit ausleben kann und dass nicht immer alles, also sag ich mal, tagelang oder monatelang durchdacht wird, bevor man neue Wege geht, sondern sie einfach geht und auch da dann lernen kann und sich selbst auch weiterentwickeln kann.
Ich habe auch gesehen, dass Coaching ein wichtiges Thema für dich ist, also neben deiner Rolle als New Business Sales Principal. Wie bist du denn zu dem Thema gekommen?
Coaching ist für mich ein super spannender Bereich, den ich gerade auch privat weiterverfolge. Ich glaube, das war gar nicht mal, also es war gar nicht mal so geplant, dass ich da selber so reinkomme als Coach. Es fing eigentlich damit an, dass ich selbst Coaching in Anspruch genommen habe seitens Google. Wir haben ein sogenanntes G2G-Coaching-Netzwerk bei uns. Das besteht jetzt seit mehr als 15 Jahren bei Google. Und das ist so ausgelegt, dass G2G, also Googler to Googler, dafür steht das, eben das Programm ja Slots anbietet, dass man sich Coaching-Stunden buchen kann. Bei meistens erfahrenen Googlern, die eben auch schon länger da sind, die eben ja dazu beitragen können, gewisse Themen für sich zu bearbeiten. Das ist ganz klassischerweise so das Career Coaching. Ja, das beschäftigt ja auch viele Menschen, auch viele bei Google. So, was ist vielleicht der nächste Step? Wie kann ich Karriere-Gespräche mit meinem Manager führen? Also, dass man da eine gewisse Guidance auch bekommt vom Coach. Das zweite Thema ist Parenting. Ja, man kann auch Googler in Anspruch nehmen als Coach, alles ums Thema Eltern sein, ja. Und auch Themen wie Nugler, das sind unsere, wir nennen die Nugler, das sind so die Neustarter bei uns, die ja auch ganz viel Guidance auch brauchen, wenn sie bei uns in der Google-Welt starten. Also es sind so drei Themen, die wir abdecken in diesem G2G-Coaching-Netzwerk. Und ich habe das für mich selbst vor vielen Jahren mal entdeckt, habe das auch aktiv in Anspruch genommen und war immer mega beeindruckt danach, was das mit mir gemacht hat. Also ich hatte so eine Coaching-Session, manchmal bin ich da auch reingegangen, ich hatte natürlich viel Arbeit, habe gedacht, okay, was bespreche ich da jetzt eigentlich und war eben schlecht vorbereitet und naja, habe das eher als zusätzliche Arbeit gesehen, aber letztendlich bin ich dann aus diesen Sessions rausgegangen und war so beeindruckt eigentlich, was innerlich mit mir selbst so passiert. Es hat mir immer ganz viel Selbstreflexion gebracht, die mich dann auch wieder andere Wege hat gehen lassen. Und ich war einfach sehr begeistert von dieser Möglichkeit, das bei Google zu machen. Parallel habe ich angefangen, auch vor ein paar Jahren, mich im Bereich des Live-Coachings privat weiterzubilden. Das heißt, ich habe Bücher gelesen, ich habe ganz viele Podcasts gehört, das habe ich so für mich entdeckt. Und habe da auch für mich das wieder im privaten Bereich genutzt, einfach mal tiefer in mich selbst einzusteigen und auch zu schauen, warum reagiere ich vielleicht in gewisser Weise auf Menschen, warum hat man mal Konflikte, auch sei es jetzt im Büro mit Kollegen oder auch privat. Und das hat mir total geholfen, da auch meinen Weg zu finden und mir auch ja Sachen vielleicht mehr zuzutrauen und auch mal außerhalb meiner Komfortzone zu gehen. Hier so einen Podcast zu machen zum Beispiel heute, das ist, ich glaube, vor 3 Jahren oder so hätte ich es nicht gemacht. Naja, und diese beiden Bereiche, sei es jetzt einmal dieses G2G-Coaching, das ist ja so ein bisschen das Business-Coaching, und das Live-Coaching, haben mich irgendwann, und zwar jetzt vor einem halben Jahr, dazu gebracht, dass ich gedacht habe, okay, eigentlich muss ich dieses Wissen, was ich habe, und dieses Potenzial, was Coaching bietet, auch anderen Menschen möglich machen. Das habe ich dann intuitiv so in meinem privaten Kreis gemacht. Das heißt jetzt mit meinem Mann, klar gebe ich auch mal schlaue Tipps, ob er das annimmt, ist eine andere Sache, aber mir ist daran schon gelegen natürlich, dass sich irgendwie auch die Menschen in meinem Umfeld sich weiterentwickeln oder sei es mit meiner kleinen Tochter. Ja, da mache ich auch gewisse, sei es eine Dankbarkeitsritual, was ich mit ihr jeden Abend mache. Das sind so Sachen, die ich sehr, sehr spannend finde. Das ist ja auch eine Form des Coachings. Und irgendwann habe ich gedacht, okay, jetzt ist mal der Punkt, das auch anderen Menschen mitzugeben. Und dann habe ich mich dafür entschieden, selbst G2G-Coach zu werden, also quasi auf die andere Seite mal zu springen und habe mich da intern ausbilden lassen und bin jetzt als G2G-Coach auch gelistet und habe auch schon erste Coaching-Sessions gegeben und das macht total Spaß. Also richtig klasse, einfach auch zu sehen, wie andere Menschen dann sich da auch wieder weiterentwickeln können.
Was ist denn das Schwierigste, wenn du ja eine neue Person vor dir sitzen hast? Und du meintest ja vorhin, ihr habt diese drei Bereiche, die Neueinsteiger, die irgendwie einen weiteren Schritt für die Karriere suchen und ja, die sich irgendwie persönlich weiterentwickeln wollen. Wie lässt du dich jedes Mal auf eine andere Person ein?
Ja, ich glaube, das ist auch so ein bisschen dieses Fingerspitzengefühl, was man da mitbringen muss im Coaching. Also eine gewisse Form der Menschenkenntnis und Empathie, denke ich auch, ist ganz entscheidend. Und dieser Block emotionale Intelligenz. Ich habe da auch mal so eine Weiterbildung gemacht in dem Bereich, dass man innerhalb kürzester Zeit, man hat ja nicht viel Zeit, also eine Coaching-Session ist eine Stunde lang, durch gewisse Fragestellungen erkennt, was wirklich so das Thema meines Gegenübers ist. Also es ist häufig so, dass jemand reinkommt und sagt, hey, ich will mich im Beruf gerne abgrenzen, weil ich bin eine Teilzeitmama, so ganz klassisch, ja, dass man da irgendwie sich abgrenzen möchte und außerhalb der Arbeitszeit nicht erreichbar ist. Und durch gewisse Fragestellungen kommt man aber vielleicht dann zu einem ganz anderen Thema, dem eigentlichen Kern, dem sag ich mal, den Trigger sozusagen, der immer wieder dieses Verhalten vielleicht dazu führt, dass sich jemand gestresst fühlt. Und das ist halt auch eine Form, die man sich aneignen kann. Aber man muss halt auch ganz viel zuhören. Man muss den Gegenüber sprechen lassen, um diesem eigentlichen Thema dann auf den Grund zu gehen. Und es bedarf natürlich auch eines Gegenübers, der sich darauf einlässt. Ja, es ist auch ein bisschen, es muss auch matchen, menschlich. Ja. Also ich denke, es hat auch viel mit Sympathie zu tun, wenn man mich vielleicht nicht so sympathisch findet oder ich weiß, man hat ja so ein Gefühl, man mag sie oder nicht. Ich glaube, das ist im Coaching auch super entscheidend, dass man da einen Coach findet, mit dem man sich wohlfühlt. Und im allerbesten Fall ist so ein Coaching auch nicht nur einmalig, sondern also für eine Stunde, sondern dass es ein Long-Term-Coaching, in ein Long-Term-Coaching übergeht, dass man sagt, okay, man hat den Coach dann auch für länger. Weil es wird ja immer interessanter, ja. Man bespricht Themen dann im Detail. Man macht seinen Coachee accountable für Themen, dass man sagt, hey, bearbeite oder was wäre vielleicht eine Sache, die du bis zur nächsten Session mal für dich bearbeiten kannst. Dann hat der Coachee natürlich etwas mehr, Druck ist vielleicht das falsche Wort, aber er ist irgendwie auch bestrebt, dann auch eine Veränderung herbeizuführen. Und das ist natürlich für mich wiederum spannend, wenn ich dann wieder in eine Coaching-Session mit der gleichen Person gehe, auch zu sehen, wie der Fortschritt da auch vonstatten gegangen ist.
Ja, ich kann mir vorstellen, dass es eine super persönliche Sache ist, weil das Gegenüber sich ja auch irgendwie öffnen muss.
Genau, also deswegen sind die Themen halt auch super confidential bei uns, natürlich bei Google. Das muss einfach da sein. Deswegen muss so eine vertrauensvolle Basis, die muss einfach da sein. Das muss passen, sage ich mal. Das kann man natürlich dann nicht sehen. Man kann mich einfach buchen. Ja, ich habe so ein Profil. Ich habe da auch hingeschrieben, so was meine, sag ich mal, Werte sind, wie ich arbeite, wie ich ausgebildet bin als Coach. Klar, man kann mich jederzeit buchen, aber letztendlich lernt man sich ja dann auch erst kennen, wenn man sich sieht. Ich habe zum Beispiel auch mit Coaches vor Jahren, also als ich dann selbst ein Coaching hatte, auch einfach mal so als Spaziergang Coachings gemacht. Ja, sind wir zusammen um die Alster gegangen, mein Coach und ich, und haben da eine nette Atmosphäre geschaffen und das war einfach auch schön. Also Coaching kann ja in den verschiedensten Formen stattfinden und es kommt einfach auch immer darauf an, wer mir gegenüber sitzt. Ergänzen kann man das durch, keine Ahnung, Meditation. Also es gibt so viel, man kann das ganz individuell auch aufstellen und im besten Fall nimmt das jeder in Anspruch, weil ich davon überzeugt bin, dass das jeden in den unterschiedlichsten Lebensbereichen auch weiterhilft.
Gibt es ein Top of Mind, eine Übung, die du jedem ans Herz legen würdest?
Eine Übung? Ja, das ist natürlich spannend. Also ich glaube, wenn man so ein bisschen offen dafür ist, vielleicht, also ich bin auch spirituell so ein bisschen angehaucht, ist so das Thema Meditation oder Affirmation richtig klasse. Gerade Meditationen bringen auch so ein Stück weit Ruhe in unseren stressigen Alltag rein. Es ist ja auch so komplex bei uns und wir haben so viele, jeder hat so viele Themen im Kopf und durch Meditation kann man das auch mal unterbrechen. Das kann man auch trainieren. Meine beste Freundin oder eine Freundin von mir hat immer gesagt, ja, ich kann mich dem nicht öffnen. Ich habe gar keine Ruhe dafür, irgendwie der Meditation zuzuhören. Aber ich glaube, das ist eine Übungssache. Also je öfter man es macht, desto besser funktioniert es dann auch irgendwann. Affirmationen, ganz klar, kann man auch nutzen. Ist vielleicht aber auch nicht jedermanns Sache, sich vor den Spiegel zu stellen, zu sagen, hey, ich bin genug oder ich kann schaffen, was ich möchte. Aber das sind auf jeden Fall zwei Tools, die ich richtig gut finde, die ich eigentlich fast jedem auch ans Herz lege. Wenn man darauf nicht zu sprechen ist, dann ja, gibt es zum Beispiel das ganz Klassische, dass man sich hinsetzt und einfach auch mal niederschreibt, die Ziele, was möchte ich erreichen? Was sind Dinge, die ich gut kann? Was sind Sachen, die ich nicht so gut kann? Ja. Das habe ich für mich auch ganz viel gemacht. Also ich habe so ein Selbstcoaching auch gemacht und mir fiel es zum Beispiel sehr leicht aufzuschreiben, was ich nicht möchte. Ja, da war ich total klar und habe das runtergeschrieben. Und dann aber ganz spezifisch mal zu werden mit dem, was möchte ich eigentlich und sich vielleicht mal anzuschauen, den Zeithorizont der nächsten 6 Monate, aber auch vielleicht der kommenden Jahre. Und da wirklich mal richtig spezifisch reinzugehen, sich auch zu überlegen, was man möchte. Das ist auch, auch ein ganz toller Weg, sich klar zu werden. Weil das merke ich häufig in den Coaching-Sessions, dass die Menschen sich überhaupt gar nicht klar sind. Die wollen den nächsten Schritt machen, auch karrieremäßig, und sagen, okay, es ist Zeit für was Neues. Aber eigentlich wissen die überhaupt gar nicht, was sie wollen, weil sie sich wahrscheinlich noch nie mit sich selbst beschäftigt haben. Und das sind, glaube ich, zwei klassische Wege, die man da gehen kann. Im besten Fall mit einem Coach an der Seite, der ihn da auch ein Stück weit guiden kann. Und dann kann das eine richtig gute Sache werden.
Du meintest ja, dass du dich auch viel selbst dann zum Thema weitergebildet hast. Hast du denn dann konkrete Podcasts oder Bücher, Empfehlungen oder Videos?
Privat war ich eher in dem Bereich auf jeden Fall zunächst mal des Live-Coachings unterwegs. Angefangen zum Beispiel mit der Gabrielle Bernstein, heißt sie. Das ist so ein, ja, sag ich mal, spiritueller Guide, dass man ja auch vieles von intern heraus steuert. Ja, also meine Gedanken, Glaubenssätze, alles, was ich so in mir habe, dass sich das so auch im Außen manifestiert. Damit habe ich so ein Stück weit angefangen. Die hat auch ein Buch, ich weiß nicht, wie es heißt. Auf jeden Fall ist es so eine Art Arbeitsbuch. Ich glaube, in 30 Tagen, dass man da auch ganz konkrete Aufgaben macht und eben dann auch, wenn man es dann richtig oder auch einfach mal macht, auch sieht, was sich im Außen was im Außen passieren kann. Weiterhin bin ich über Google tatsächlich aufmerksam geworden auf Gary Hussey, heißt er. Das ist, er selbst nennt sich Soul Coach, ist auch wieder ein bisschen spirituell, hat mich total gecatcht, weil ich einfach das auch sehr mag, aus Irland, aus der Nähe von Dublin. Und er hatte mal ein Training gegeben, Google intern, hat mich total angesprochen. Bei dem habe ich dann auch einen Podcast gehört und ein Buch gelesen. Awaken Your Power Within heißt das. Auch super spannend. Und dann höre ich im Alltag auch sehr oft und sehr viel die Podcasts von Laura Marlina Seiler, die, glaube ich, auch sehr bekannt ist für das Live-Coaching, die mir auch immer wieder neue Impulse gibt und die einfach auch für mich sehr angenehm ist zu hören. Ich glaube, das muss auch so ein Stück weit matchen. Genau, das alles so auf der privaten Live-Coaching-Ebene. Und wenn ich jetzt ins Business-Coaching gucke, auch da bilde ich mich weiter. Ich habe beispielsweise jetzt im Oktober ein Training, was ich mache. Das nennt sich Leadership Coaching Strategies an der Harvard University. Das mache ich digital. Und da geht es dann wirklich darum, wie coache ich ein Team? Wie kann ich dafür sorgen, meine Teammitglieder noch erfolgreicher wachsen zu lassen? Und da bin ich auch schon mega gespannt. Das startet in, ich glaube, 3 Wochen. Und da freue ich mich auch schon richtig. Also ich versuche das immer so in Balance zu halten, dass ich dann einerseits so mein Privates habe und das Business-seitige, was sich aber im Endeffekt auch bedingt. Also im Endeffekt gibt es da super viele spannende Bereiche und ich habe schon sehr, sehr viel auch gemacht.
Du meintest ja vorhin, dass du gerade daran arbeitest, eine Website aufzubauen. Geht es da auch um das Thema Coaching oder vielleicht das dann auch im privaten Bereich noch mehr nachzugehen?
Ja, ganz genau. Also ich mache das tatsächlich coaching-seitig. Ich habe das auch schon lange im Kopf. Also ich glaube, die erste Idee kam so vor einem Jahr, weil ich, wie gesagt, so echt eine Passion, ich glaube, man merkt das auch, wenn ich darüber rede, für dieses Coaching-Thema habe. Und da habe ich intuitiv angefangen, hatte ich eben schon gesagt, meine Liebsten so in meinem Umfeld auch irgendwie zu coachen. Das war mir gar nicht so klar. Ich habe es nicht als Coaching bezeichnet, aber ich habe mich auch in mein Umfeld reinversetzt oder auch mich selbst mal reflektiert, wenn ich, keine Ahnung, Konflikte hatte. Und Schritt für Schritt bin ich eigentlich zu dem gekommen, dass ich gesagt habe, okay, das muss man weitergeben. Ja, also die Welt ist so komplex, es ist heavy. Ja, man muss so viel leisten, man muss auch innerlich so viel mit sich selbst auch managen und klarkommen, sage ich mal, in dem Leben. Es hat ja auch viele Ängste gebracht, Corona, der Krieg, also es beschäftigt die Menschen und ich bin der Meinung, dass heutzutage eigentlich jeder fast seinen eigenen Psychologen bräuchte, den es ja aber nun mal nicht gibt für jeden oder auch nicht jeder nimmt es in Anspruch, weil es ja auch sehr negativ behaftet ist. Meistens ist es erst, wenn man Burnout hat, dass man überhaupt losgeht und sich auf die Suche macht nach Hilfe. Und da bin ich der Meinung, dass eben dieses Coaching so, so hilfreich ist. Ja? Also, dass jeder seinen eigenen Coach im besten Fall hat und dass wirklich wenige noch in Anspruch nehmen. Und da kam auch die Idee her, dass ich gesagt habe, okay, dieses Wissen, was ich habe, das möchte ich anderen zur Verfügung stellen. Ich möchte anderen helfen, auch in ihrem Leben vielleicht besser klarzukommen. Und dann hatte ich immer ein riesen Fragezeichen so in mir und habe gedacht, okay, dann muss ich über Instagram irgendwie einen Channel aufbauen, so ganz typisch. Aber das fand ich auch ein bisschen albern, weil ich gedacht habe, okay, so richtig abgrenzen kann ich mich da auch nicht. So richtig professionell finde ich es auch nicht. Und es hat echt gedauert, bis ich dann Anfang diesen Jahres kam es mir dann plötzlich, ich habe gedacht, okay, bei Google gibt es intern so viele Möglichkeiten, auch durch dieses G2G-Netzwerk mit Menschen in Kontakt zu kommen, die das Coaching schon betreiben. Wir haben eine Toolbox, wir haben immer mal, also jetzt bald wieder so ein Coaching-Virtual Summit, wo wir auch von Neuerungen erfahren. Warum nehme ich das nicht in Anspruch? Das kam mir irgendwann wie so ein, der Gedanke war eben irgendwann da und dann bin ich dem nachgegangen. Und das Ganze mache ich jetzt intern. Ja, also für meine Googler, für meine Kollegen, das mache ich auch for free, also das macht man einfach natürlich auch, um intern auch was zurückzugeben, aber ich möchte es eben auch privat weiter verfolgen, das heißt, ich möchte das auch privat oder dann in der Selbstständigkeit anbieten, dass ich eben jetzt auch den Schritt gehe, ich baue eine eigene Webseite auf und fokussiere da dann auf spezielle Themen, also sei es jetzt Live-Coaching, als Life-Coach, Mental-Coach, dass ich dort auch noch mich zertifizieren lasse, dann eine Ausbildung mache und das Ganze dann auch in Kombination mit dem Business-Coaching. Und meine Vision ist es eigentlich dann auch tatsächlich, was ich mega spannend finde, ist das Thema Executive-Coaching, ja, also sprich Coach zu werden für Führungskräfte. Also da bin ich wahrscheinlich wirklich noch weit weg von. Aber das finde ich so als Vision für mich selber in einigen Jahren mega spannend. Also Stand jetzt. Ja, ob sich das dann wieder ändert, weiß man nicht. Da muss ich mich ja ausprobieren. Aber das kann ich mir super gut vorstellen und dass ich da so meinen Weg gehe. Genau. Ja, und ich bin da sehr excited und habe da richtig Lust drauf. Und mache da jetzt gerade meine Website, die ist bald live. Ist mein Name, lisastirnal.com. Also jeder, der auch Lust hat, sich das mal anzuschauen, ist herzlich eingeladen.
Ja, ich bin gespannt, wie die Website dann aussehen wird. Ich werde es mir auf jeden Fall anschauen. Und ich finde, man merkt auch richtig, dass du für das Thema brennst. Also auch vorhin beim Sales-Thema natürlich, aber jetzt dieses Thema auch.
Ja, es kombiniert sich halt alles, ne? Also es ist so rund. Also ich liebe ja auch meinen Job bei Google, will da auch bleiben, mache das auch super gerne. Aber dadurch, dass ich auch da ja in gewisser Form coache, ich war auch lange Google-Mentor für unsere Neustarter, ja, und gebe da auch mein Wissen weiter, hat sich das so ein bisschen wie so ein roter Faden durchgezogen. Und für mich ist das fast schon, fast schon zwingend, der nächste Step, das auch nochmal anderweitig aufzuziehen. Also bin da selbst ganz gespannt, wohin das auch alles führt. Aber den Weg gehe ich jetzt und ja, ich habe da auch richtig Lust zu.
Du hattest vorhin kurz das Stichwort Burnout oder eher Burnout vermeiden angesprochen. Also du hast ja jetzt deinen Vollzeitjob, die Weiterbildungsaktivitäten und dann noch Familie. Wie gehst du denn für dich selber dann mit dem Thema Work-Life-Balance um und ja, wie findest du noch Zeit für dich?
Ja, das ist natürlich auch ein super spannendes Thema, hat ja auch viel mit diesem Coaching-Thema zu tun. Also ich glaube, entscheidend ist eine gute Mischung aus Selbstreflexion und Entscheidung für sich selbst beziehungsweise Abgrenzung. Also ich glaube, du hast ja gesagt, ich bin Mutter natürlich auch von 2 Kindern. Da ist so die Zeit für sich selber natürlich per se schon mal reduziert. Also jeder, der Kinder hat oder Familie hat, der weiß auch, glaube ich, wovon ich spreche. Nichtsdestotrotz gibt es ja auch viele Menschen, die in anderen Berufen oder Studium sehr aktiv sind und auch kaum Zeit für sich selber finden. Also ich glaube, es hat ja jeder so sein eigenes Päckchen zu tragen, sage ich mal. Und diese klassische Frage, so Work-Life-Balance, wie macht man die? Ich glaube, oder ich habe es für mich, ich kann ja nur für mich sprechen, ich habe das schon gemerkt, dass auch viel eben vom eigenen Mindset abhängt. Also es ist so auch so eine interne Bearbeitung. Ich kann zum Beispiel mich einen ganzen Tag hinsetzen und mich selbst bemitleiden, dass ich keine Zeit mehr für mich selber finde. Ja, weil ich habe hier echt zu tun mit den 2 Kindern und wenn ich im Dezember wieder anfange zu arbeiten, habe ich natürlich auch noch ja, Vollzeitjob und viele, viele andere Dinge zu tun. Und ich kann mich, sage ich mal, innerlich selbst total stressen, indem ich sage, oh Gott, und ich finde nie Zeit für mich und ich kann, keine Ahnung, ich kann nicht mehr alleine irgendwo rausgehen abends. Das ist für mich auch immer mein Thema gewesen, so, oh Gott, ich sitze hier allein zu Hause und das Leben spielt sich draußen ab und ich sitze hier. Also ich kann mich damit bemitleiden. Das stresst mich extrem. Ja, dann fühle ich mich schlecht und keine Ahnung, habe schlechte Laune, bin genervt und gestresst und jammer meinen Mann voll und naja, lass mich nicht so richtig darauf ein. Oder ich lege den Schalter innerlich um und sage, okay, ich habe mich nun mal auch für Kinder entschieden. Das ist jetzt die Zeit. Ja, alles hat seine Zeit. Und es ist ja auch mit das größte Geschenk, was ich habe. Ja, also ich verbringe Zeit mit meinen Kindern, ich kann sie aufwachsen sehen, ich bringe sie abends ins Bett, ich bin da, wenn sie schlafen. Also es ist ja auch ein Geschenk und sich dem anzunehmen, das ist, glaube ich, schon mal auch ein Schritt, mental gut klarzukommen. Und das kann man auch machen, wenn man Vollzeit arbeitet. Also ich glaube, sich selbst mal zu bremsen, weil wir sind, also ich zumindest bin es auch gewohnt, immer dieses Fast-Pacing-Leben zu haben. Ich muss was machen und mir, keine Ahnung, meine To-Do-Liste so voll zu knallen und mich schlecht zu fühlen, wenn ich sie nicht abgearbeitet habe am Ende des Tages und da mal auszusteigen aus diesem mentalen Hamsterrad. Ja, ich glaube, das macht schon mal ganz viel. Und wenn ich dann mal wieder rumjammer und mich selbst mitleide, dann hält mein Mann mir so den Spiegel vor. Das ist auch immer eine gute Sache, so das vielleicht dann auch mal direkt zu hören, ja, und sich dann auch wieder zu besinnen und zu sagen, okay, das ist ja eigentlich Quatsch. Klar habe ich wenig Zeit für mich selber, aber es ist auch völlig fein, das in anderen Bereichen zu suchen. Und da ist es dann wiederum so, dass ich sage, okay, ich habe jetzt nicht so viel Zeit. Es kostet mich super viel Energie. Ich kann jetzt nicht eine Stunde noch ins Gym gehen und mich da auspowern. Dann suche ich mir die Zeit eben in meinem turbulenten Alltag. Wenn mein Kind schläft, dann mache ich eine Meditation. Oder ich höre meinen Podcast. Auch das ist ein Stück weit Zeit für mich, um eben meine Work-Life-Balance da auch in Ausgleich zu bringen. Und das hilft mir. Und ich glaube, das kann jeder für sich. Jeder hat ja sein eigenes Päckchen und jeder hat seinen eigenen Stresslevel. Und ich glaube, das beginnt aber eben auch beim Mindset. ich glaube, diese Me-Time ist ja auch immer so schön, das wird immer belächelt. Ja, man braucht Me-Time. So im Endeffekt, glaube ich, jeder braucht seine Me-Time, um sich eben auch mal mit sich selbst auseinanderzusetzen. Ja, also, und in welcher Form das dann stattfindet, ist ja ganz individuell. Ob man jetzt auf dem Sofa liegt oder meditiert, ja, oder spazieren geht, auch das habe ich viel gemacht. Aber ich glaube, dass jeder seinen Weg da finden muss, weil es sonst, wie du auch am Anfang gesagt hast, auch gerne in so einem Burnout mal enden kann. Ja? Wenn man sich voll lädt und man kann ja nie genug machen. Ja? Also das habe ich auch in meinen Jahren gelernt. Es ist nie genug. Also wenn es danach geht, es geht immer höher, schneller, weiter. Gerade bei Google auch. Wir haben hohe Targets, müssen viel leisten. Selbst wenn man da zu den Top-Sellern gehört, das Allerbeste immer bringt, es ist eigentlich per se nie genug. Und sich da mal selbst zu bremsen und zu sagen, okay, ich nehme mir mal Zeit für mich selber, fühle mal in mich rein, so was brauche ich überhaupt. Und die Me-Time, so in dem Sinne, jetzt für mich als Mutter, die wird auch wieder kommen, schneller als ich eigentlich denken kann wahrscheinlich. Und dann habe ich vielleicht wieder meine Stunde, wo ich mal ins Gym gehen kann oder, keine Ahnung, mich in eine Bar abends setzen kann, meinen Drink genießen kann, aber alles hat seine Zeit, so, das ist so mein Spruch auch und damit fahre ich gut und wenn nicht, dann suche ich mir eben auch so ein bisschen Hilfe im Außen, um auch klarzukommen.
Ja, viele wertvolle Tipps gerade, also es ist eine Frage des Mindsets und alles mit der Zeit, werde ich mir auf jeden Fall aufschreiben.
Das freut mich auf jeden Fall. Also mir selbst geht es immer besser, wenn ich sage, okay, dann habe ich, keine Ahnung, am Ende sage ich, ich habe jetzt nur meine Kinder geschafft. Ja, und das ist auch schon wieder so negativ behaftet, wenn man sagt, nur. Ja, das höre ich auch häufig im Coaching, ich bin nur Teilzeitmama oder ich bin nur Teilzeitpapa. Das ist Quatsch, so dieses, also man schafft halt mal eine Sache und dann ist auch gut. Man muss ja auch nicht immer leisten, leisten, leisten. Das, was wir leisten, ist schon ziemlich, ziemlich viel und das sollte man auch für sich selbst mal anerkennen.
Ja, so die eigene Wertschätzung an den Tag legen. Werfen wir vielleicht einen Blick, bevor du zu Google gekommen bist. Wie hast du denn dieses ganze Thema Sales für dich damals entdeckt?
Ja, also Sales. Karriere im Sales war auf jeden Fall so nicht geplant, sage ich mal. Ich glaube, das hat sich damals schon so entwickelt, dass ich als Schülerin angefangen habe, beim Bäcker zu arbeiten. Ja, als Verkäuferin im Sales quasi. Das hat mir total Spaß gemacht damals, also bis auf das frühe Aufstehen. Das ist nach wie vor nicht meins, aber gehörte dazu. Und da habe ich halt Brötchen verkauft und es hat mir echt Spaß gemacht. Also ich habe mein eigenes erstes Geld verdient und ich war da viel mit Menschen in Kontakt, konnte den Tresen so gestalten, wie ich das wollte. Also es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und dann ging es eigentlich weiter, jetzt muss ich gerade überlegen, ich habe dann angefangen, eine Ausbildung zu machen als Groß- und Außenhandelskauffrau, auch im Sales, also Verkauf von Edelstahl in die Welt, global. Und auch das hat mir viel Spaß gemacht. Ich war wieder mit Kunden in Kontakt, konnte sie begeistern für Produkte. Also das, was ich verkaufe, da muss ich auch hinterstehen. Und klar, das verkauft sich dann am besten. Und habe dann in Studentenzeit noch als Kellnerin gejobbt und ja, hatte immer wieder Berührung mit Sales, witzigerweise, obwohl mir das gar nicht so klar war. Also ich habe das nicht so in der Form geplant. Aber ich glaube eben genau dieses Zusammenkommen mit Menschen, mit Kunden, eigentlich auch so ein bisschen diese, wir sagen Hunter-Mentalität bei Google, also dass man auch so ein bisschen diese Lust darauf hat, zu den Besten zu hören, Topseller. Ich bin auch schon sehr motiviert auch immer gewesen und auch die nächsten, the next big thing zu finden, nächsten Großkunden für Google zu finden sozusagen und das auch umzusetzen. Das war immer so ein Treiber für mich und dadurch hat sich das im Sales immer so durchgezogen. Und nach dem HMS-Studium bin ich nach New York gegangen und habe dort bei Axel Springer im Digital Sales gearbeitet, also auch wieder eine Sales-Rolle und bin dann nach Axel Springer, habe ich dann bei Google angefangen, eben auch im Sales. Also jetzt bin ich auch drin. Ich könnte natürlich immer noch gucken, ob ich nicht woanders reingehe. Klar, das Coaching ist ein Zeitthema, aber es macht mir nach wie vor viel Spaß. Deswegen ist meine Rolle auch so perfekt momentan als Principal, weil ich eben beide Seiten habe. Einerseits bin ich operativ weiter am Kunden, im Sales, mit den Menschen zusammen, aber eben auch in so einer Stück weit leitenden Rolle, das macht schon richtig viel Freude, ja.
2013 hast du ja deinen Abschluss an der HMS gemacht in Digital- und Medienmanagement.
Ja.
Wie bist du denn damals auf die HMS aufmerksam geworden? Weil, also ich kann mich jetzt nicht daran erinnern, dass das Thema Vertrieb jetzt ein sehr großes Thema im Curriculum einnimmt.
Nee, ich glaube überhaupt nicht. Also das war auch nicht Sales getrieben. Das kam so, dass ich BWL studiert habe nach meiner Ausbildung in Wedel, an der FH Wedel. Und dort gab es den Studienschwerpunkt Medienwirtschaft. Also ich musste mich entscheiden. Ich glaube, Logistik gab es da noch. Dienstleistungen und Medien. Und ich fand Medien per se immer super spannend. Das war ja auch so die Zeit, wo die Apps aufkamen. 2010 war das, glaube ich. Und ich habe damals meine Bachelorarbeit geschrieben bei Professor Dr. Raubach. Und der wiederum kannte die damalige Geschäftsführerin der HMS, Insa Sjords. So, und ich hatte mit ihm ein Gespräch abschließend meiner Bachelorarbeit und er hat mich gefragt, und was machst du jetzt als Nächstes? Und ich stand so ein bisschen auf dem Schlauch und wusste eigentlich auch gar nicht so richtig, was dann kommen sollte. Also war gerade so in der Jobfindung. Naja, und er meinte, ja, ich habe das gehört von der Frau Sjords, die suchen eine wissenschaftliche Mitarbeiterin bei der HMS. Vielleicht wäre das ja auch was, dass du da noch dein MBA dann machen kannst. Naja, und so habe ich das erste Mal von der HMS gehört. Und bin dann ins Gespräch gegangen mit Frau Sjords, eine super nette Frau, auf die ich auch gerne zurückblicke. Und habe dann tatsächlich ein Jahr für Frau Sjords und Lisa Wolter, die ist, glaube ich, auch immer noch da, ich weiß nicht genau, gearbeitet für die Kreativwirtschaft. Das war so ein Projekt für die Stadt Hamburg. Und das habe ich ein Jahr gemacht. Und die haben mir halt so ein Paket, sage ich mal, angeboten, dass ich da als wissenschaftliche Mitarbeiterin ein Jahr arbeite und danach mein MBA an der HMS machen kann. Und ja, dann habe ich mich auseinandergesetzt natürlich mit den Inhalten des Studiengangs und war mega begeistert. Also gerade so von der Größe der Uni, von den Inhalten, dem Praxisbezug. Also das war mit die beste Entscheidung, an der HMS zu studieren.
Gibt es konkrete Dinge, woran du dich gerne zurückerinnerst aus der Studienzeit?
Ja, klar. Also klar, wieder die Menschen. Also ich hatte einen super netten Studiengang. Also ich habe mit vielen auch noch Kontakt. Einige sind auch wirklich zu engen Freunden geworden. Also ich habe gerade auch vor 2 Wochen meinen Geburtstag gefeiert, aber auch noch eine Freundin, die ich auch aus der HMS-Zeit kenne. Meine Freundin Bianca, die hatte damals bei Google angefangen, die hat mir auch ein Stück weit zu Google dann gebracht, die hat sehr davon geschwärmt. Also es sind viele Kontakte noch von damals, da blicke ich auf jeden Fall sehr, sehr gerne zurück. Dann Medienreisen, waren mega. Wir waren damals in Indien, da wäre ich so alleine ja auch nie hingereist, glaube ich. Und in den USA, da haben wir tatsächlich auch damals einen Ausflug gemacht zu Google. Also da waren wir auf dem Campus-Headquarter in Mountain View von Google und da fuhren wir dann mit den Google-Bikes da rum und haben halt dieses riesen Gelände besucht und mein Bruder meinte noch scherzhaft so, ja, sicher dir mal einen Job bei Google und naja. Das war für mich so, ja, glaube ich nicht. Also ich habe da nicht so die Chance gesehen. Und Jahre später war ich dann doch bei Google. Also das war auch ein super Erlebnis. Und die Praxisprojekte, die haben mir auch richtig viel gebracht. Einfach direkt wieder mit dem Kunden, ist ja das, was ich so liebe, mit Menschen da in Kontakt zu sein, Strategien auszuarbeiten, das zu präsentieren, ein bisschen aus der Komfortzone rauszukommen, auch Dinge zu machen, die man vielleicht sonst nicht gemacht hat. Und das in den kleinen Gruppen an so einer netten Uni mit netten Dozenten und Studienkoordinatoren. Das gesamte Paket, das war mega. Bin da sehr gerne hingegangen.
Ja, klingt sehr eindrucksvoll, die Reisen ins Ausland. Und das war vielleicht tatsächlich schon so
Vorgeschmack.
Ja, genau, ein Vorgeschmack. Und unbewusst hat es dich beeinflusst. Ja, total spannend, wie du von deiner Zeit von der HMS erzählt hast, aber auch vom aktuellen Werdegang. Und du meintest ja schon, dass jetzt in Zukunft das Thema Coaching immer mehr eine größere Rolle spielen wird. Vielleicht auch schon ein Herzensprojekt ist, was du weiterverfolgen möchtest.
Mhm.
Ich habe auch gesehen, dass du beruflich in der Vergangenheit viel im Ausland warst, also viel international, also in Spanien, dann natürlich im Headquarter in Dublin, New York, Tokio. Kannst du dir denn generell vorstellen, mal im Ausland für eine längere Zeit zu leben, also auszuwandern und dann aus dem Ausland aus zu arbeiten?
Also definitiv kann ich mir das vorstellen. Also es, ich glaube, Teil meines Herzens liegt auf jeden Fall immer noch in New York. Ich habe da von 2012 bis 2014 gelebt und auch gearbeitet für damals Axel Springer. Und ja, wenn ich daran zurückdenke, so dann habe ich auf jeden Fall immer so diese Sehnsucht noch, gerade nach so einer Großstadt. Ich mag dieses Stadtleben sehr. Momentan lebe ich außerhalb Hamburgs, eher kleinstädtisch, was ich auch mag. Also gerade, weil es auch mit den Kindern natürlich super schön ist, mit Garten und einfach auch viel kleiner und ja, idyllisch hier auch ist. Nichtsdestotrotz schließe ich das nicht aus, auch nochmal woanders hinzugehen. Ich kann mir das auch durchaus vorstellen, im Ausland zu leben und zu arbeiten. Ich würde behaupten, wenn ich die Kinder nicht hätte, wäre ich wahrscheinlich schon ganz woanders wieder. Also man wird ja doch, also so eine Entscheidung macht man nicht mehr ad hoc, wenn man Kinder hat, die dann natürlich dann auch ihre Wurzeln hier schlagen. Aber ich kann mir das durchaus vorstellen und dann eben auch global, international. Wohin es dann gehen würde, das weiß ich nicht. Das müsste man eben auch beruflich sehen, aber offen wäre ich definitiv. Also was kommen mag, wird sich noch zeigen. Vielleicht bringt mich dieses Coaching-Thema ja auch nochmal ganz in andere Netzwerke rein oder ja, zeigt mir vielleicht noch ganz, ganz neue Wege auf, die ich dann gemeinsam natürlich auch mit meiner Familie gehen möchte. Das ist natürlich die Voraussetzung dafür, dass es dann eben nicht nur für mich passt, sondern auch für meine gesamte Familie. Und das ist, glaube ich, schon spannend und durchaus eine Option.
Ja, super interessant. Ich habe noch eine Frage, und zwar jetzt in deiner Berufslaufbahn. Hat sich während der Jahre so dein Verständnis von Erfolg verändert? Und inwiefern?
Ja, ist eine spannende Frage. Ich glaube, Erfolg ist häufig damit verbunden oder wird häufig damit verbunden, wieder mit dem Außen, ja, dieses Externe. Ich kann meinen Jobtitel ändern auf LinkedIn und bin dann Director oder Teamlead oder Manager oder was auch immer. Ich glaube, da hat sich so mein Mindset so ein bisschen geändert, dass ich sage, okay, muss es auf mich passen? Ja, will ich das überhaupt? Ist das für mich wirklich das Beste, sage ich mal, der nächste CEO, will ich jetzt nicht sagen, aber vielleicht Manager oder Teamlead zu werden? Nur weil es gefühlt, sage ich mal, alle in meinem Umkreis dann irgendwie anstreben, ist das meine Definition von Erfolg? Ich glaube, da habe ich mich begonnen zu hinterfragen, mir auch meine Wege selbst auszusuchen. Ja, also es gibt so gewisse Wege, die sind so fast wie ein bisschen vorgeschrieben, dadurch, dass andere es machen. Also ich habe immer viel in meinem Außen auch geguckt, so was machen meine Kollegen, was machen vielleicht auch meine Alumni aus der HMS. Ja, oh, der hat schon wieder einen neuen Jobtitel, so wird es vielleicht nicht für mich auch mal Zeit. Irgendwie, ich sitze hier immer noch auf meiner Stelle, so dass man sich da so ein bisschen unterbewertet, dass ich gesagt habe, okay, da bin ich nicht erfolgreich. Und das hat sich schon gewandelt, glaube ich, mit den Jahren, dass ich sage, okay, komm wieder zu meinem Motto, so alles, für alles gibt es eine Zeit. Ist ja nicht ausgeschlossen, dass ich vielleicht nochmal das werde, ja, wenn es denn zu mir passt, wenn ich es überhaupt möchte. Und ich glaube, da den Erfolg für sich auch zu definieren und zu finden, das kann ich für mich sagen, war für mich auf jeden Fall ganz wichtig. Und ich glaube, wenn man dieses Erfolg nicht nur im Außen sucht, dann findet man es eher für sich auch im Innen und kann die Wege gehen, die letztendlich auch glücklich machen, aber gleichzeitig auch erfolgreich sind. Ich meine, man muss nur mal schauen, die HMS, die hat so viele tolle Absolventen hervorgebracht. Also es ist ja Wahnsinn, wenn ich mal gucke, so, wo die Leute gelandet sind. Das ist wirklich so ein tolles Netzwerk und so viel Potenzial. Dieser Praxisbezug ist einfach dafür auch so gemacht. Und da so seinen Weg für sich selbst zu finden, das ist, glaube ich, so ein ganz guter Ratschlag auch. Ich denke, das kann man so abschließend dann auch sagen, dass sich da bei mir im Zuge der Erfolgsdefinition da auch einiges für mich selbst auch getan hat.
Ja, also Erfolg ist auf jeden Fall etwas, was man individuell für sich
würde ich schon so behaupten. Ja, also klar, ich will natürlich, ich bin einfach auch sehr motiviert, auch in meinem Job und war ich auch immer, dass ich schon den Ansporn hatte und ich wollte da zu den Top-Sellern gehören, bin ich auch. Aber klar, eben weil ich es auch hatte, habe ich eben aber auch gemerkt, okay, wenn ich es bin, ich bin dann die Beste in mir weit, bringe da den meisten Umsatz rein, trotzdem macht mich das jetzt nicht unbedingt glücklicher. Also im Gegenteil, es kommt dann immer noch eine Schippe drauf und dann wird das Target höher und dann muss man mehr erreichen. Und klar, es bietet die Chance, auch noch erfolgreicher zu sein, aber wofür? Und das sich dem auch mal bewusst zu machen, zu sagen, okay, macht es mich jetzt wirklich glücklich, weil ich mich erfolgreich nennen kann, noch mehr reinzubringen, oder möchte ich vielleicht einen eigenen Weg gehen mit einem Herzensprojekt, ja, sei es das Coaching oder das kann ja irgendwas ganz anderes sein, aber das war für mich so ein bisschen die Erkenntnis auch aus meiner achtjährigen Google-Reise.
Wir sind auch schon bei der letzten Frage. Stell dir vor, es ist wieder das Jahr 2013, dein Abschlussjahr. Du hast gerade dein Zeugnis bekommen und verlässt die Hamburg Media School und bist voller Erwartungen, was deine berufliche Zukunft für dich bereithält. Welchen Ratschlag würdest du denn aus heutiger Sicht deinem damaligen Ich mitgeben?
Ja, auch eine sehr spannende Frage. Das ist ja 10 Jahre zurück. mutig sein, neue Wege gehen, da findet das größte Wachstum statt. Gerade so auch vielleicht ins Ausland gehen, mal ganz neue Unternehmen auch kennenlernen. Also nicht zu sehr in seiner Komfortzone sitzen bleiben, weil man meistens, oder die meisten von euch sind ja vermutlich so, dass sie noch keine Kinder haben. Da hat man schon noch eine gewisse andere Form der Freiheit, würde ich mal sagen, dass man sich ausprobieren kann und dass man das auch macht. Also wie ich schon gesagt habe, die HMS hat so ein exzellentes Netzwerk auch an Partnern und Alumni, da auch mal Kontakte zu suchen, sich auszutauschen. Es muss ja auch nicht immer ins Ausland gehen, aber auch im intern oder im Inland. Ja, wie gesagt, sich auszutauschen, direkt mal Kontakte zu knüpfen, da auch keine Scheu zu haben, Menschen anzusprechen und zu sagen, hey, hast du nicht mal eine Viertelstunde, um mir zu erzählen, was du im Job gerade machst? Weil auf Papier hört sich das vielleicht immer alles ganz toll an, oder manchmal hat man auch Fragezeichen und weiß eigentlich überhaupt nicht, was man da in dem Job macht. Das würde ich, glaube ich, so mitgeben. Ja, dass man in die Kommunikation geht und da keine Scheu hat. Auch das habe ich für mich intern bei Google gelernt, sich zu vernetzen, auch mit anderen Teams und da interessiert zu sein, neugierig zu sein, sich Inspiration zu suchen auch von anderen und mutig zu sein, ja, sich auch zu zeigen. Wir sagen immer, own your career, also du bist selbst für deine Karriere verantwortlich, da wird keiner irgendwie, also du kannst da nicht einfach sitzen und warten, bis sich da irgendjemand mal meldet, ja, das spring selbst drauf und geh raus in die Welt und da ist ja so viel da draußen los und es gibt so viel spannende Dinge zu erleben und das auch einfach ein Stück weit mal zu riskieren.
Das passt super gut zu dem, was du vorhin gesagt hast, dass man dieses keine Scheu haben, auf Leute zugehen, sie einfach mal fragen, dass man einfach von jeder Person oder jeder Situation irgendwie was lernen kann. Und ich glaube, das ist ein sehr wertvoller Tipp, den man ja gerade als Absolventin mitnehmen kann.
Ja, definitiv.
Okay, Lisa, dann vielen, vielen Dank für das sehr interessante Gespräch.
Ja.
Es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Mir auch. Ja, vielen, vielen Dank für deine Zeit auf jeden Fall. Und ja, hoffentlich sehen wir uns im November zum Jubiläum von der HMS.
Und auch danke an euch, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Zuhören. Das war Lisa Stirnal, HMS-Alumna mit den spannenden Insights über Coaching, das dynamische Sales-Umfeld und die Welt von Google. Mir hat das Gespräch sehr viel Spaß gemacht und ich habe einige wertvolle Tipps und interessante Denkanstöße mitnehmen können. Wenn ihr mehr zum Thema Coaching erfahren möchtet, schaut euch gerne die Ressourcen in den Shownotes an. Gerne könnt ihr uns jederzeit bei Fragen, Anmerkungen, Lob oder Kritik an unsere E-Mail-Adresse schreiben, podcast@hamburgmediaschool.com. Und lasst gerne eine Bewertung auf Spotify da oder folgt dem Podcast auf eurem präferierten Streaming-Anbieter. Ich bin Jessie und bis zur nächsten Folge.